Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 119. Und nachdem wir den Snack-Teil ja ein bisschen in den Ruhemodus gestellt haben, haben wir heute trotzdem mal wieder ein sehr schönes Thema zum Thema, eine schöne Sendung zum Thema Jedermannsport. Und dafür begrüße ich, um das mit dem Chris und Christian noch ein bisschen einfacher zu machen, einen weiteren Christian. Guten Tag, Christian.
Ja, hallo Christian, hier auch Christian.
manchen Hörern, ich habe gestern noch überlegt, du bist mindestens schon zweimal in der Sendung aufgetaucht, dreimal.
Ihr habt mich erwähnt, ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ich glaube, du bist auch schon mal akustisch aufgetaucht.
Ja, stimmt, genau, das war letztes Jahr bei Rund um Köln, da, oder?
Ja.
Da wäre das gewesen, da hättest du ein kleines Interview noch vorher gemacht und genau. Da bin ich zu Wort gekommen.
Ganz genau, also eigentlich schon alteingesessener Mitpodcaster, kann man sagen.
Ja, fast.
Und dann waren wir zusammen letztes Jahr bei der RTF in Freckenhorst.
Ja, genau. Das war auch schön.
Und du hast den Markus getroffen letztes Jahr beim Ötztaler Radmarathon.
Ja, genau.
Also.
So wie es ausschaut, dieses Jahr ja wieder.
Ah, okay. Da weißt du schon mehr als ich. Also du fährst da auch wieder.
Ja, genau.
Okay.
Und der Markus hat, meine ich, auch wieder ein Ticket bekommen.
Ja, ich glaube, er überlegt noch, ob er fahren soll oder nicht. Aber mit seiner Kompaktkurbel will er ja mal austesten. Mal schauen, ob er damit weiter nach vorne kommt. Aber wir sprechen nicht über den Ötztaler, sondern über mindestens eine große andere Veranstaltung, die du dieses Jahr gefahren bist.
Genau, das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor ungefähr einem Monat auf Mallorca, der M312.
Ja, also eine Geschichte, mit der ich auch schon lange irgendwie so, wie soll man sagen, was macht man damit? Schwanger gehen, schwanger mit dem Gedanken schwanger hergehen? Ich mag nur Mallorca nicht. Und da hast du immer gesagt, ich kann nicht davon überzeugen.
Ja, also man hat ja so gewisse Vorurteile gegenüber Mallorca. Das hat meistens auch mit dem Ballermann zu tun, denke ich.
Ja.
Oder allgemein mit Palma. Und also ich zum Beispiel war noch nie in Palma, obwohl ich jetzt gut zweimal auf Mallorca war. Und der Rest ist einfach auch wunderschön. Und vor allen Dingen das Tolle an Mallorca ist, die sind halt den Radverkehr gewohnt. Also da ist eigentlich alles für den Radsport schon ausgelegt. Das Bett ist quasi gemacht für den Radfahrer.
Das Straßenbett, das Feldbett, keine Ahnung.
Die gesamte Infrastruktur halt. Ne? Also klar kann man sein Fahrrad auch mitnehmen. Man kann es allerdings auch leihen. Das ist wirklich recht einfach. Außer jetzt bei so saisonalen Höhepunkten wie den M312. Da sollte man natürlich schon ein bisschen im Voraus ein Fahrrad buchen. Man steht morgens auf, guckt aus dem Fenster aus dem Hotel, sieht nur Fahrradfahrer. Also Fußgänger sind da wirklich in der Unterzahl. Und genauso geht das dann weiter, wenn man sein Fahrrad morgens dann nach dem Frühstück aus dem Zelt holt. Da gibt es extra so Zelte bei den meisten Hotels. Und da steht schon Verpflegung parat für deine Tour unterwegs. Also du bedienst dich da einfach an Brötchen und Getränken, machst deine Flaschen voll und kannst da in Ruhe deine Radtour genießen.
Okay. Also muss ich da vielleicht doch mal hin.
Ich weiß jetzt leider nicht, wie das woanders ist, aber auf Mallorca gefällt mir das sehr gut.
Aber du warst jetzt das zweite Mal da, sagtest du. Ja, das erste Mal warst du, glaube ich, zum Training ganz normal da und jetzt zum Rennen. Oder warst du letztes Jahr auch schon bei dem Rennen mit dabei?
Nee, letztes Jahr auch schon.
Ah, okay. 12. Da habe ich das ja komplett verpennt. Um die Geschichte mal so ein bisschen aufzurollen. Also M312 bedeutet einmal um die Insel, vereinfacht gesagt.
Genau, das ist eigentlich diese Distanz. 312 Kilometer sind das auch ziemlich genau. Ich schaue mal gerade, wie viel das heute dieses Jahr waren. Bei mir waren es 311,5 Kilometer.
Ja, dann ist ja weniger schlimm.
Genau.
Dann hätte ich das vorher gewusst, Mensch.
Ja, ob ich die 500 Meter noch geschafft hätte, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher.
Okay, man startet, wenn ich es richtig weiß, irgendwo im Nordosten?
Ja, in Alcudia. Also wenn man sich jetzt, wenn man die Karte von Mallorca so jetzt zur Hand hat, dann sieht man oben rechts, also im Nordosten, da sind so zwei kleine Zipfel und der unterste davon ist, da liegt auf jeden Fall Alcudia dran. Und genau, da hatten wir halt auch unser Hotel und sind von da gestartet. Und als erstes geht das halt in Richtung Norden.
Mhm. Profil, also ich habe mir mal Karte und Profil aufgerufen, um da, ne, also jetzt nicht hier wieder von der Blinde von der Farbe zu sprechen. Aber du bist vorher, ich hatte mal so ein paar Fragen vorher auch schon überlegt, ausnahmsweise mal vorbereitet. Wenn man jetzt so, das ist relativ früh im Jahr, ne? Ende März, Anfang April, glaube ich, so um den Dreh rum immer.
Ende April.
Ach, Ende April, okay. Das heißt, viele Trainingskilometer so hat man noch nicht in den Beinen. Wie viele Trainingskilometer hattest du ungefähr, dass man so eine Vorstellung hat, was man vielleicht so gemacht haben soll?
Ich hatte ungefähr 4.500, hatte ich ungefähr schon gefahren.
Okay.
Kilometer. Ich war halt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und dadurch kommt das einfach zusammen.
Also
möglichst auch bei Wind und Wetter. Also da muss es wirklich schon richtig stark regnen, dass ich mich da mal in die Bahn schwinge. Und dann mache ich meistens auch immer noch einen Umweg. Also der direkte Weg wären so 11 Kilometer von zu Hause zur Arbeit. Das ist allerdings auch dann mitten durch die Stadt und von dem Verkehr her eigentlich viel zu gefährlich. Und deswegen mache ich noch so einen kleinen Umweg Richtung Süden und fahre dann über Feldwege und so weiter.
Okay, das heißt, du sammelst am Tag dann, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 50 Kilometer, 250 Kilometer die Woche. Das heißt, du hast im Monat 1000 Kilometer Fahrradwegarbeit, also jetzt ganz, ganz grob geschätzt, und hast dann am Wochenende noch das normale Training in Anführungszeichen dazu.
Ja, genau.
Würdest du schätzen, dass das so eine gesunde Grundlage ist? Wird's auch, ich gehe ja bei mir immer von minimal aus, ne? Was muss ich minimal machen, um den maximalen Ertrag zu erreichen? Was würdest du denken, oder kann man das so sagen, du kennst ja meine schlechte Form oder hast die bei rund um Köln erlebt. Was müsste man, denkst du, so minimal aufwenden?
Also jetzt, um nochmal den Ötzi heranzuziehen, da sagt man meistens, so als Vorbereitung sollte man schon 5000 Kilometer in den Beinen haben. Und ich denke, bei diesen M312, obwohl der jetzt länger ist, aber ganz so viele Kilometer braucht man meiner Meinung nach nicht. Aber so zwischen 3.500 und 4.000 sollten es schon sein.
Das wäre eine Frage, die hätte ich auch für später aufgeschrieben, wo du beide Rennen im Vergleich gefahren bist, was du für schwieriger einschätzt. Aber das machen wir vielleicht am Ende, wenn du mir die ultimativen Tipps gibst, wie ich das schaffen kann. du hast gerade gesagt, Ende April. Das Wetter war dieses Jahr, wenn ich das richtig verfolgt habe, sehr, sehr gut. Im letzten Jahr auch. Weißt du so ein bisschen, ist das grundsätzlich zu der Zeit irgendwie, so dass man sich da keine Sorgen machen muss, so Gutwetterradler wie ich?
Also von wegen Sonnenschein braucht man sich da meistens keine Sorgen zu machen. Also das ist eigentlich meistens sonniges Wetter. Das Einzige ist, was sich unterscheiden kann, sind halt die Temperaturen. Also dieses Jahr waren es so 21 bis 24 Grad und letztes Jahr waren es allerdings 10 Grad mehr und da ist es dann doch schon recht anstrengend, weil du eigentlich permanent trinken musst, was ich nicht getan habe und deswegen auch ein bisschen dehydriert war. Aber das hat dieses Jahr viel besser geklappt und also das Wetter war wirklich top und ist es auch meistens.
Kleidung bei Temperaturen, also erzähl mal, was Ich stelle mir mal vor, der Ötztaler, wo ich da irgendwie 2012 mal war, ich habe morgens einfach alles angezogen, was da war. Und
ja,
im Nachhinein war das wahrscheinlich ein bisschen der Fehler, aber du bist den ganzen Tag unterwegs und du musst ja auch auf alle Wetter vorbereitet sein irgendwie.
Ja, also bei M312. Das ist nicht ganz so schlimm wie beim Ötzi. Beim Ötzi ist es ja meistens dann auch morgens ziemlich kalt, so 5, 6 Grad ist da ja kein Problem. Und dann die erste Abfahrt, 30 Kilometer lang, ohne irgendwie sich zu bewegen bei 6 Grad, bergunter ist natürlich schon, da muss man die sich dick anziehen. Aber das ist hier auch wieder einfacher. Also eigentlich reicht da wirklich eine kurze... Ja, bitte? Eigentlich reicht da wirklich eine kurze Shorts und Trikot, Weste und Armlinge.
Okay.
Und natürlich Cycling Cap.
Ja, die gehört ja bei uns zum Standard dazu. Genau. Also damit kommt man aus. Okay, das heißt, im Tagsüber irgendwann, wenn es richtig warm wird, Windweste aus, Armlinge raus und du bist dann in Anführungszeichen normaler Montur. Okay, also das ist jetzt ein weiteres positiver Aspekt. Immer wieder wird so ein bisschen die Stimmung da gelobt. Wie ist das da morgens beim Start? Also vom Ötztaler kennen wir es, irgendwie Großmusik und Heitatei und Tamtamtam. Rund um Köln natürlich eh immer super Stimmung. Wie ist das Publikum da? International? Kommen die von überall her oder ist das vorwiegend mallorquinisch? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich denke, die wenigsten kommen da aus Mallorca. Mhm. Das sind wirklich überwiegend Radsportler aus Deutschland und dem deutschsprachigen Raum, und aber auch viele Engländer und Holländer. Also wirklich bunt gemischt, aber überwiegend Europa. Also ich meine, ich hätte einen Asiaten gesehen, aber das ist dann eher die Ausnahme. Mhm. Aber trotzdem wirklich ein sehr bunt gemischtes Gefolg, und vor allen Dingen genauso bunt ist dann auch die Stimmung da morgens am Start. Also natürlich die obligatorische Musik, die Leute anheizen soll. Wenn man direkt neben der Box steht, ist das natürlich immer ein bisschen problematisch.
Und ich weiß ja, unser Musikgeschmack ist ähnlich, vielleicht auch nicht ganz unser Geschmack.
Nee, das ist wirklich meistens ja halt so Bässe, die dir den Bauch verhauen oder wie man das auch immer nennen soll. Mhm. Das Interessante beim M312 ist vielleicht auch noch, dass bei der Ausgabe der Stadtunterlagen gibt es auch direkt ein Funktionstrikot dabei. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Finisher-Trikot, sondern das kriegt man direkt am Start. Mhm. Und man wird dazu angehalten, das auch am Start anzuziehen. Und das haben auch viele getan. Also das hat dann noch irgendwie so ein ganz eigenes Gruppengefühl, wenn man da wirklich den überwiegenden Teil der Leute mit diesem schwarz-gelben Trikot sieht. Mhm. Also das in meinen Augen erzeugt da schon so eine gewisse Zusammengehörigkeit. Das fand ich auch eigentlich sehr schön. Wobei ich mein Trikot nicht anziehen konnte, weil die doch recht klein ausgefallen sind. Also ich hatte S genommen, das passt eigentlich sonst immer ganz gut, aber dieses S, das ging mir gerade so bis zum Bauchnabel. Das, naja.
Du bist ja auch recht groß und schlank, muss man ja sagen.
Ja, es hätte da noch so einen ganz eigenen Charme gehabt, tippe ich mal, wenn ich das angezogen hätte.
Das ist in der Anmeldegebühr, die Anmeldegebühr ist auch grundsätzlich eher gering, also jetzt so im Vergleich zu Ötz-Veranstaltungen oder den richtig großen. Irgendwas.
Ja, genau.
Um die 50 Euro, ne?
Ja, genau, um die 50 Euro, und da kommen dann noch so 3 oder 5 Euro Gebühr für eine Versicherung mit dabei, die man nehmen muss. Es sei denn, man ist in einem spanischen Radsportverein, mhm. Das sind ja wahrscheinlich die wenigsten. Und ja, also wie gesagt, 50 Euro, das ist ja wirklich nicht viel. Und dann ist da schon das Funktionsshirt mit drin, und es gibt im Ziel eine Finisher-Weste.
Die ist okay.
In so ein schwarz, also es ist wirklich eine sehr einfache Weste, da sind auch keine Taschen dran, aber trotzdem ein wirklich nettes Gimmick.
Mhm. Wichtig oder interessant finde ich die Frage noch, in Italien musste ich ein Attest vom Arzt vorzeigen, dass ich gesund bin sozusagen. Ist das in Spanien auch notwendig, also dass man so eine ärztliche Attestierung braucht?
Nee, also die wollen sich natürlich per Haken im Netz bei der Anmeldung versichern, dass du gesund bist. Mhm. Aber das war's dann auch. Also du musst ja jetzt nicht irgendwie mit einer Unterlage das auch noch nachholen.
Mhm, okay. Auch wieder ein Pluspunkt, weil das ist schon nervend, wenn man vor, also wie gesagt, ich musste zum Arzt gehen, mir hier eine Unterschrift holen, Blutdruck messen und EKG und sonst was, nur damit ich bei einem Jedermann-Rennen starten kann. Also das ist, okay. Naja. Wie viele Tage vorher warst du denn da, um noch einen kleinen Schritt zurückzumachen? Also wie so Akklimatisierung oder so, ist das Not, also braucht man das? Also eine Zeitverschiebung ist ja jetzt nicht da.
Nee, Zeitverschiebung ist nicht. Von den Temperaturen, ja gut, in April, da kann es bei uns eigentlich teilweise noch recht ungemütlich sein, deswegen Akklimatisierung könnte nicht schaden. Also ich war so 2-3 Tage vorher da, mhm. vor dem Rennen, und dann insgesamt 10 Tage, also dann nach den M312 noch eine Woche.
Also Familie mitgenommen dann dahin.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Du fährst ja ein sehr schönes Rad, was ich auch schon bewundern durfte. Das ist ein anderer geneigter Podcaster hier, fährt ein ähnliches Modell, nur eine andere Farbe. Hattest du so Gedanken, dein Rad mitzunehmen, oder stand das mit dem Leihrad vorher fest für dich?
Ich hatte auf jeden Fall daran gedacht, das Rad mitzunehmen, und hatte auch schon einen geeigneten Koffer dafür angeschafft. Allerdings, also es ist ja auch nicht ganz günstig. Also mhm. Der Flug für so einen Radsport
so, jetzt
ist Koffer kostet dann nochmal 100 Euro. Mhm. Bist du noch da?
Ja, ja, alles wieder gut. Du warst ganz kurz nur
okay. Aussetzer. Gut, also man muss natürlich den Transport extra bezahlen für den Fahrradkoffer, und dann kann da natürlich auch noch trotzdem irgendwas drankommen. Ja. Und das war es mir dann irgendwie nicht wert. Und wenn ich mir da ein Rad miete, das kostet auf jeden Fall weniger, als wenn ich das Rad jetzt transportieren lasse. Mhm. Und bei den gemieteten Rädern, die sind natürlich auch alle versichert. Oder wenn da irgendwas drankommt, irgendwie Speiche locker oder so, dann werden die natürlich kostenlos nachgezogen. Also man muss sich da gar nicht weiter drum kümmern.
Mhm. War es für dich jetzt, ich aus eigener Erfahrung aus dem Urlaub Rad mieten? Ich hatte einmal ein sehr, sehr schönes das auch aus dem Hause Bianchi, womit ich gefahren bin. An einem anderen Tag hatte ich ein eher, nicht ganz so tolles. War das so eine Umstellung? Also hast du wahrscheinlich 2-3 Tage vorher ein bisschen noch da durch die Gegend geguckt, um so ein bisschen dich an das Rad zu gewöhnen? Oder passte das direkt? Musstest du das so nachjustieren?
Also da, man muss natürlich alles irgendwie auf seine Abmessungen einstellen, mhm. aber dann ging das eigentlich. Also es war eine ganze Ecke schwerer, obwohl es ein Carbonrahmen war. Also es war ein Cube-Carbonrad mit einer elektronischen Ultegra. Mhm. Aber naja, war ganz angenehm. Das Einzige war, dass am Anfang, da waren so ein paar Sachen locker. Also zum Beispiel war die Kurbel locker.
Oh. Also
das fand ich dann auch interessant. Das hätte noch lustig werden können bei einem M312.
Ja, mir ist die Kurbel mal abgefallen. Das ist ja sehr, sehr lustig, mit einer Kurbel nur noch nach Hause fahren. Also,
ja, und das über 300 Kilometer.
Ja. Also vielleicht so als Tipp dann, lieber 2-3 Tage vorher anreisen und das Rad mal ordentlich noch durchchecken oder ein paar Runden mitdrehen.
Ja, genau.
Ist jetzt so eine Geschichte, ich bin gut zu wissen. Also ich wäre jemand, der wird auch am Vorabend anfahren. Und das ist ganz gut. Start ist bei solchen Rennen ja immer recht früh. Ich hatte irgendwas gelesen, 6.30 Uhr, 6 Uhr, irgendwie so, kann das sein?
Ja, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz genau sicher. Entweder 6 oder 6.30 Uhr.
Okay. Es wird ja auch von verschiedenen, ach so, das sind die Durchschnitte. 7 Uhr steht hier, glaube ich, Start. Wahrscheinlich vorher noch einchecken und so weiter, alles, was dazugehört. Du sagtest internationales Publikum, Start. Und dann geht's aber auch, wenn man sich die Strecke anguckt, 1, 2, 3 direkt los. Also dann wird's bergig.
Genau, direkt los heißt, es geht direkt in die Berge. Also wobei man hat so ungefähr 10 Kilometer Zeit, um sich so ein bisschen warm zu fahren und dann geht's bergauf. Mhm. Und also die Runde, die hat ja auch irgendwas um die 3000 so und so Höhenmeter.
Also und laut Auskunft hier Veranstalter 4300.
Ich guck mal gerade bei meiner Strava-Aufzeichnung. 3600 hatte ich hier aufgezeichnet. Ja gut.
Ja, irgendwas um den Dreh rum wird sein.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, den Großteil dieser Höhenmeter sammelt man direkt am Anfang. Also Mallorca ist ja überwiegend nur im Norden recht gebirgig und das ist halt der Part, den man direkt am Anfang durchfährt. Und was allerdings auch ganz praktisch ist, weil der Wind kommt meistens aus Richtung Westen. Mhm. Und man hat dann halt also am Start, also im Gebirge, Gegenwind, was natürlich keine Rolle spielt.
Mhm.
Ja, so nach 100 Kilometern hat man das Ganze dann so hinter sich gebracht und landet dann auf einmal in Palma.
Okay, also das ist so ungefähr Halbzeit, wenn man vom ganz im Nordwesten, Nordosten relativ in den Südwesten gefahren ist.
Ja, genau.
Okay. Das heißt aber dann auch, also du machst es mir wirklich in der Tat immer schmackhafter, wenn man die Hälfte hat, dreht sich der Wind. Das heißt, man hat auf der, in Anführungszeichen, Rückfahrt Rückenwind und es wird nicht mehr so hügelig. Das heißt, die zweite 150 Kilometer sind dann deutlich leichter als die ersten.
Ja, das ist halt das Interessante auch an dem Profil. Also was ich selber auch so interessant finde, dass am Anfang ist halt die Arbeit und ungefähr nach ein Drittel der Runde kommt das Vergnügen. Also
boah, 200 Kilometer rein ja, Vergnügen sind.
Das, okay, das kann man vielleicht nicht unbedingt als Vergnügen bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall was komplett anderes dann, weil dann halt viel weniger geklettert wird, außer so ein paar kleine Hügelchen. Und da ist dann wirklich mehr so Gruppenfahrt angesagt mit Rückenwind.
Mhm.
Und da spielt es dann natürlich eine große Rolle, dass man irgendwie eine geeignete Gruppe hat.
Mhm. Erfinden, wie muss ich mir das vorstellen? Also auf der Strecke selber, fährt man eigentlich immer mit Leuten zusammen oder kommen auch mal so Passagen, wo man alleine unterwegs ist? Wie ist das von der Teilnehmerzahl her? Also wie verteilt sich das?
Also die sind eigentlich im Gebirge immer noch alle recht eng zusammengeblieben. Mhm. So war es zumindest bei mir. Mhm. Hängt natürlich auch vom Tempo ab.
Ja, klar.
Und in Palma ja gut, es ist natürlich auch immer so, an den Verpflegungspunkten trifft man auch immer viele und vor allen Dingen Gruppen. Und wenn man da dann geschickt abwartet, dann kann man sich an die Leute halt auch dranhängen.
Also das heißt, von den Verpflegungspunkten geht es dann im Pulk wieder weiter. Verpflegungspunkte sind, also wenn ich das hier richtig interpretiere, mehr als genug auf der Strecke.
Ja, ich gucke auch gerade auf die Karte. Es waren insgesamt 6.
Also alle 50 Kilometer ungefähr.
Ja, genau.
Okay.
Wobei der letzte ist besonders interessant, da gibt es nämlich Bier.
Das habe ich ja durch Zufall vorgestern auch in einem Blogantrag gelesen und auch schon mal Bilder davon gesehen. Also beim letzten ist der dann so, ich glaube, der ist 25 bis 30 Kilometer vom Ziel ungefähr.
Ja.
Und da ist Party.
Da ist Party, genau. Und Party heißt wieder richtig laut Mucke. Und einige hundert Leute an diesem Verpflegungsstand, die das ganze Spektakel beobachten mit den Radfahrern und die halt zu applaudieren. Und jeder wird da wirklich wie ein Sieger empfangen und mit Bier begrüßt. Das ist wirklich ein bisschen spooky. aber sehr nett.
Also nicht so aufgesetztes, organisierte Party, sondern wirklich von Herzen, das finde ich immer.
Okay. Nee, die sind da wirklich gut drauf. Also ich meine, ich finde das auch immer interessant. Die Leute, die stehen ja wirklich eine Zeit lang. Ne? Also man als Fahrer bekommt man das immer nur ein paar Minuten mit, aber die Leute, die dann da stehen, die verbringen da ja auch eine gewisse Zeit. Und dann so lange die Leute an bei der Stange zu halten, ist schon interessant.
Du hast kein Bier genommen, oder?
Nee, das habe ich mir dann doch nicht angetan. Also ich glaube, mit dem Alkohol, während so einer sportlichen Belastung, ich bin mir nicht sicher, wie mein Körper da reagiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich knallen würde.
Ja, also wir hatten das bei dem Prosecco Cycling, gab es bei einer Verpflegungsstation Prosecco. Und das habe ich mir dann auch gespart, weil man will ja irgendwie noch heile ankommen. Und man weiß ja, wie man auf das Bier reagiert, wenn man im Ziel durchgefahren ist, dass es da ganz schnell dann zu Kopfe steigt.
Ja, genau.
Beschreib mal so ein bisschen, also 7 Uhr geht's los, wie viele Stunden hast du gebraucht, circa?
Insgesamt 11 Stunden, knapp unter 11 Stunden.
Okay, also zum ein bisschen nach Sonnenaufgang losgefahren und deutlich vor Sonnenuntergang angekommen.
Ja, genau.
Ja, also 18 Uhr war ein Sonntag, also zur Lindenstraße konntest du wieder auf der Couch sitzen.
Ja, genau. Ich habe also nichts verpasst.
Nee, nichts verpasst. Was ist doch am Sonntag sonst? Erzähl mal so ein bisschen von der Qual oder wie schlimm war es? Oder war es eine reine Freude die ganze Zeit?
Also im Nachhinein kann ich da eigentlich nur positiv.
So, jetzt ist die Verbindung wieder kurz weg gewesen.
Mich erinnern. Jetzt bin ich wieder da.
Ja, alles. Du verschwindest zwischendurch mal kurz für ein.
Okay.
Du verschwindest zwischendurch mal eine Sekunde, dann sage ich irgendwas und dann bist du wieder da. Also keine Sorge.
Alles klar. Okay. Also am Anfang, also im Nachhinein, wenn ich da so drüber nachdenke, fand ich es eigentlich super schön, aber es war wirklich doch recht. Also die Hügel, die tun am Anfang dann doch ein bisschen weh. Vor allen Dingen, das ist halt nicht so wie beim Ötzi, wo man einen langen Anstieg hat, sondern das ist so ein bisschen. Ja, quasi wie hier im Weserbergland oder im Sauerland, wo du halt dauernd irgendwelche neuen Hügel hast. Also du bist eigentlich entweder entweder permanent bergab oder bergauf fahren und sowas schlaucht halt auf Dauer.
Und das, also hat man denn dann so sich das Zwischenziel gesetzt, so nach dem Motto, okay, ich fahre jetzt bis Palma, beiß ich die Zähne zusammen, dann bin ich durch mit dem Schlimmsten oder wie redet man sich das schön? Also ich meine, beim Ötz hab ich es zumindest immer so gemacht, ich habe gesagt, okay, hier ist der nächste Punkt, da ist der nächste Pass, da ist der nächste Pass. Man setzt sich ja so Zwischenziele. Geht das da auch mit diesen kleinen Anstiegen?
Also ich denke, psychologisch wirkungsvoller ist das auf jeden Fall, wenn man sich so Zwischenziele setzt. Also das eigentliche Ziel ist für mich dann zum Beispiel nicht, dass ich wieder in Alcudia bin, sondern das eigentliche Ziel ist in dem Moment, wo ich in den Bergen bin, Palma. Und wenn ich dann in Palma bin, setze ich mir natürlich ein neues Ziel. Das liegt dann irgendwo wieder, 100 Kilometer weiter bei der nächsten Verpflegung oder irgendwie so. Und man unterteilt sich diese Strecke quasi in so einzelne Etappen und arbeitet sich dann so langsam vor. Also ich finde das einfacher.
Wie hast du den Unterschied empfunden zwischen der ersten und der zweiten Teilnahme? Also bringt einem da die Erfahrung wirklich so viel, dass du jetzt weißt, okay, ich kenne hier schon mal den einen Anstieg oder den anderen Anstieg? Weil die Veranstaltung ist ja noch relativ neu. Also man ist ja dann mit sehr vielen Leuten da untereinander, die das neu und zum ersten Mal machen.
Es ist schon vom Vorteil, wenn man das mal gefahren ist, aber es, meiner Meinung nach muss das nicht unbedingt sein, weil die Erfahrungen, die man da gewinnt, die kann man eigentlich auch sammeln, indem man sich einfach die Karte anguckt.
Okay.
Also von daher ist das auch für einen Anfänger gut zu planen.
Was mich, ich habe gestern im Gespräch mit jemandem darüber gesprochen, auch über Gefahrenstellen und dass bei solchen Rennen auch immer was passieren kann. Und ich habe es schon das ein oder andere Mal, ne, wenn man, du kennst es ja auch von vielen Rennen, ne, da liegt einer im Straßenrahmen und bewegt sich kaum noch oder hat schon die Halsmanschette um. Wie sieht das aus mit solchen Gefahrenstellen? Also wird da sehr umsichtig gefahren? Ist die Strecke darauf ausgelegt, dass wenig passiert? Und ist die Infrastruktur sowieso dafür ausgelegt für Fahrradfahrer?
Also interessanterweise ist das auf Mallorca echt eine ganze Ecke anders mit dem Autoverkehr und den Fahrradfahrern. Mhm. Also die Autofahrer, die fahren viel vorsichtiger. Die halten eigentlich auch immer 1,5 Meter Abstand zu einem. Und das ist ja dann doch etwas, wo man als Fahrradfahrer eine ganze Ecke sicherer mit ist. Und also eine Hauptgefahrenquelle war eigentlich in Palma. Da hat man das aber ganz angenehm gelöst, indem man einfach, also es waren meistens mehrspurige Straßen, da hat man dann die rechte Spur komplett für den Radverkehr gesperrt. Mhm. Und da konntest du dann mit dem Fahrrad richtig Gas geben, während links neben dir die Autos im Stau standen.
Okay, und der Rest der Strecke, also ich sag mal diese Überlandpassagen oder diese, ja, doch, ist ja Überland, ist dann während der Zeit der Autoverkehr ausgesetzt oder kommen die eh nicht weiter, weil da gerade tausende von Radfahrern unterwegs sind in dem Moment?
Der Autoverkehr, der lief ganz normal. Aber das, da die sich wirklich, da die sehr rücksichtsvoll gefahren sind, die Autofahrer, war das eigentlich alles kein Problem.
Okay, cool. Also, ja. Weil es sind ja auch immense Kosten, die man sonst, also man kann ja die Insel nicht für diesen einen Tag komplett irgendwie außer Gefecht setzen, vor allem in der Reisezeit auch. Bis jetzt hast du es eigentlich ganz gut, also bis auf die Länge der Strecke und die Schwierigkeit der Strecke hast du es eigentlich ganz gut geschafft, mir das schmackhaft zu machen. Was muss ich noch wissen? Was hatte ich mir denn noch notiert? Genau, Vergleich mit dem Ötztaler. Wie würdest du das von der Schwierigkeit her einschätzen? Also für, ne, du kennst mich, meine Größe und mein Gewicht. Glaubst du, das schaffe ich eher als den Ötz oder den Ötztaler?
Also der Ötzi ist ja dann doch eher sowas für, also ideal ist man ja für einen Ötzi geeignet, wenn man quasi Kategorie Bergfloh. Mhm. Also umso weniger Gewicht man mit sich schleppt mit Rad und Körpergewicht, umso besser. Und das ist beim M312 dann doch ein bisschen einfacher. Also weil diese langen Anstiege halt auch nicht sind. Mhm. Und weil die ganze Strecke halt auch nicht aus Anstiegen besteht. Mhm. Also von daher bist du auf jeden Fall
so voll geeignet. Ja, du meinst, ich schaff das? So. du möchtest nur mich im nächsten Jahr mit dem dritten Bier im Ziel begrüßen wahrscheinlich, während sich unsere Tochter und unser Sohn am Strand im Sand suhlen. Das ist, glaube ich, dein Ziel. Ja, bist du wieder da?
Jetzt bin ich wieder da.
Ja, okay. Das Internet will heute nicht so, wie wir es wollen. Also du möchtest nur, dass unsere Kinder im Sand spielen, während wir uns dann nach dem Rennen mit Bier betrinken. Das ist dein Ziel.
Ja, das wäre doch ein schöner Gedanke.
Ja, du hast es fast geschafft. Du kommst abends ins Ziel, du schmeißt dein Rad in die Ecke, deine Frau begrüßt dich nett und dann wird ein Bier getrunken und mit ganz vielen anderen Leuten, die auch gefahren sind, gefeiert. Ist das da so oder geht man nach dem Rennen direkt auseinander?
Also ich bin ja jetzt immer alleine da gewesen, also alleine mit meiner Familie, die mit mehreren anderen Radsportlern da unterwegs sind, die werden das wahrscheinlich anders handhaben. Mhm. Also letztes Jahr war das so, dass noch ein Kollege mit war, aber sonst, man kann da auf jeden Fall, es ist schon so eine Sache, ob man dazu dann noch in Stande ist zu feiern. Ne?
Okay. Ja, sehe ich ein. Also ich werde wahrscheinlich auch in einen Wachkummer fallen. was würdest du schätzen, was so die Veranstaltungen, also angenommen, ich sage jetzt, ich mache das nächstes Jahr. Was würdest du sagen, so in der Low-Budget-Lösung, günstiges Radmieten, günstiges Hotel, günstiger Flug? Ich habe jetzt so über den Daumen gepeilt, angenommen, man würde das wirklich so unterstes Level machen wollen, eine Woche vielleicht da, würde man mit, sagen wir mal, 500 Euro auskommen, deiner Meinung nach? Geschätzt, Pi mal Daumen? Nur Unterkunft, Fahrrad, Flug und Startgeld?
Das könnte knapp werden, aber mit 100 Euro mehr wärst du, glaube ich, schon dabei.
Okay.
Mhm. Also eine Woche kostet, wenn du früh genug buchst, mit Halbverpflegung Halbpension und ein Vier-Sterne-Hotel kostet so ungefähr 400 Euro pro Person.
Okay.
Und ja, dann die Radmiete nochmal 100 und dann für die Anmeldung 50 Euro wären wir bei 550.
Ja, ungefähr so. Ja, das spricht also auch nicht so richtig dagegen. Was spricht dagegen? Also was, womit könnte ich mir selber noch eine Ausrede schaffen, dass ich es nicht mache?
Ja, da muss ich jetzt echt lange überlegen.
Naja, das wäre nur gut für die Veranstaltung. Also,
Also ich habe zum Beispiel auch keine Stürze gesehen. Also das fand ich auch. Ich meine, das kann natürlich auch Zufall sein, aber im Allgemeinen habe ich da auch nichts von gehört. Also das hat mich auch sehr überrascht, weil das Teilnehmerfeld, das war ja auch nicht so klein. Also da habe ich schon andere Sachen erlebt. Zum Beispiel beim Velothon in Berlin, das ist ja, also da ist es wirklich extrem. Da, also alle 10 Minuten kriegt man da irgendwo einen Sturz mit. Aber das war hier wirklich anders.
Okay. Vielleicht auch, weil ich habe so den Eindruck, dass diese Radmarathons, die dann auch, wo viele Menschen für anreisen aus anderen Ländern, dass das nicht so als sportlicher Wettkampf, sondern als Happening und als Lustveranstaltung, so als Lustreise. Weißt du, dass da mehr so der Erlebnischarakter als der sportliche Charakter im Vordergrund steht, obwohl die sportliche Leistung herausragend ist. Ich glaube, das kann ein Unterschied sein.
Ja, das mag so sein, ja. Also das ist wirklich bei anderen Veranstaltungen mehr auf Speed getrimmt und hier geht das eigentlich auch sehr behaglich dann los und es wird schon ein anderes Tempo angeschlagen. Wobei es hier natürlich auch ein Spitzenfeld gibt und die hauen natürlich richtig rein.
Es sind ja auch regelmäßig ehemalige Profis, spanische Profis damit am Start, die auch vorne. Ah, eine wichtige Frage noch. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gelesen irgendwo, dass es so Guides zwischendurch gab. Wo du dich orientieren konntest, ich möchte die Durchschnittsgeschwindigkeit X fahren oder auch am Ende sozusagen der Besenwagen-Guide. Hast du sowas mitbekommen im Rennen selber?
Ja, also es gibt ja eine Mindestgeschwindigkeit, die man halten muss. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es 24 oder 25 km/h sind.
Oh, da sind wir doch schon bei dem Problem.
Das hört sich erstmal viel an. Allerdings ist das ja eine Geschwindigkeit, die für die ganze Strecke vorausgesetzt wird. Also wenn man jetzt das Gebirge hinter sich gelassen hat, dann ist es bei mir immer so gewesen, dass ich diese Durchschnittsgeschwindigkeit so gerade halten konnte.
Oh.
Ja, und genau dafür gibt es halt diese Guides. Das sind so Fahrradfahrer, die auch scheinbar einiges drauf haben. Die sehen auf jeden Fall immer recht sportlich aus und die haben so gepunktete Trikots an und daran kannst du die erkennen. Und wenn du dich an denen hältst, die geben halt diese Mindestgeschwindigkeit vor, dann ja, kann eigentlich nichts passieren. Oder mit anderen Worten, wenn du denen nicht folgen kannst, dann hast du ein Problem.
Ja, okay.
Wobei, hier gibt es natürlich auch noch, was man vielleicht auch noch sagen sollte, es gibt ja auch noch die kürzere Variante, nicht nur den M312, sondern den M167. Mhm. Und da kann man sich auch bis zur zweiten Verpflegungsstelle noch zu entscheiden, dass man diese kürzere Variante fährt. Und diese zweite Verpflegungsstelle, die ist, ja, da hat man so ungefähr 2/3 des Gebirges geschafft. Also wenn man dann merkt, oh, das ist mir doch alles irgendwie zu viel, dann kann man diese kürzere Runde einschlagen.
Okay. Das heißt, man kann auch an dem Punkt entscheiden, so nach dem Motto, okay, ich merke, das wird mit der Karenzzeit nicht nur eng, sondern das ist nicht schaffbar. Ja. Dann kann man da sagen, okay, hier, ich breche ab und mache jetzt den schnellen Weg nach Hause, in Anführungszeichen. Was wirklich in der Tat eine sehr, sehr wichtige Information ist. Also ich habe mal nachgeschaut, man muss um 21 Uhr sozusagen im Ziel sein, also nach 14 Stunden.
Ja.
Jetzt nicht überschlagen, wie viel das an Durchschnittsgeschwindigkeit ist, aber 21 Uhr, da ist ja eh Schlafenszeit bei mir. Also das wäre schon. Also 25 km/h klingt jetzt noch nach einem machbar. Ich weiß gar nicht beim Ötztaler, wie der Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Aber wie gesagt, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man auch unfrisch in die letzten Anstiege gehen muss.
Ja.
Was habe ich vergessen zu fragen? Oder was erscheint noch wichtig?
Interessant. Hat das zum Beispiel, dass vor jedem Anstieg die Distanz des Anstieges und die durchschnittliche Steigung angegeben ist.
Okay.
Und ja, wenn man dann noch in der Lage ist, die momentanen Gefahren, also die momentan bereits zurückgelegte Strecke mit der Distanz des Anstieges zu summieren, dann weiß man so ungefähr immer, wann man oben auf dem jeweiligen Anstieg ist. Das war lustig. Witzigerweise bei mir zum Beispiel nicht mehr möglich. Also ich hatte mich da scheinbar dann doch schon ziemlich verausgabt. Also ich konnte so simpelste Additionen wie, ja, ich bin ja schon 100 Kilometer gefahren, der Anstieg ist 2,3 Kilometer lang, dann bin ich bei 102,3 Kilometer oben. Da war ich teilweise nicht mehr zu in der Lage. Also das ist schon irgendwie interessant, wie der Körper da gewisse Funktionen abschaltet, um mehr Kraft für die Beine zu haben.
Also Tipp vom Pro, zweiten Tacho dran, den man immer nullt, wenn man in den Anstieg fährt.
Oh, das ist ja interessant, da habe ich noch nie dran gedacht, ja.
Ich auch noch nicht, das ist mir auch gerade erst gekommen.
Okay, ja nee, macht auf jeden Fall Sinn.
Wir verkaufen diese Idee jetzt an Garmin, die sollen das ja in ihre neue Software machen und dann werden wir stinkereich und fahren einmal die Woche in M312 von unserer eigenen Finca auf Mallorca ausgehend.
Ja, ich bin dabei.
Ja, cool, das ist ein prima Gedanke. Ja. Okay, das, ja, ist jetzt kein negativer Punkt. Was mir noch einfällt, was für mich natürlich sehr, sehr wichtig ist, Platten. Wie viel platte Reifen hast du gesehen? Also wenn einer einen platten Reifen fährt, dann ich ja. Wie viel waren davon auf der Strecke zu sehen?
Ich habe vielleicht 2, 3 gesehen.
Ja.
Ich selber hatte dieses Jahr Glück, ich hatte keinen. Mhm. Letztes Jahr hatte ich einmal einen Platten und letztes Jahr war das dann zum Beispiel so, also man hat bei diesen Mieträdern kriegt man immer so ein kleines Täschchen mit einem Fahrradschlauch, Pumpe und Reifenheber mit dazu und so ist man dann schon unterwegs versorgt, zumindest für einen Platten. Mhm. Und an den Verpflegungen, da haben die auch immer Schläuche, also wenn du deinen kaputten Schlauch da los wirst, kriegst du auch automatisch einen neuen.
Ah, das ist für mich sehr gut.
Also du musst quasi immer nur die Distanz dann bis zum nächsten Verpflegungspunkt überbrücken.
Okay, das ist schon mal sehr positiv in den Raum geworfen für mich. Was noch? Verpflegungsstationen, was gibt's da so? Also nicht, dass ich jetzt da auf kulinarische Highlights aus bin, aber ich habe selber mal erlebt bei einer Veranstaltung, dass ich am Ende nur noch Bananen bekommen habe und habe seitdem keinen Appetit mehr auf Bananen. ist das auch so für den Menschen, der weiter hinten, okay, du hast die hinten nicht mitbekommen, aber da ist es voll.
Ja, da ist es auf jeden Fall voll. Und bei den Verpflegungspunkten kann ich leider auch nichts Negatives zum M312 sagen. Ja. Die Auswahl ist leider auch, also leider in Anführungsstrichen, leider auch recht groß. Also es gibt, das fängt an bei Kuchen und also extrem süßen Kuchen, den ich allerdings auch sehr lecker fand. Mhm. Belegte Brötchen, Weißbrot, diverse Isodrinks, wo wohl auch noch zusätzlich Salz drin war, was ja auch ganz gut ist bei solchen Veranstaltungen. Hm. Obst natürlich, Bananen bestimmt auch. Ja, Wasser und Cola. Und vor allen Dingen Cola gab es dann in diesen kleinen Dosen.
Hm, okay.
Und die waren dann eiskalt. Also das war wirklich, das war der Hammer.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist ja so eine Kalt-Cola dann in der Hitze fahren, das ist da kann ich gar nicht genug von kriegen dann in dem Moment wahrscheinlich.
Ja, man sagt dann natürlich, eigentlich wäre das zu viel Zucker für den Körper, aber ehrlich gesagt, also bei diesen Distanzen ist mir das eigentlich ziemlich schnuppe. Ich esse da, was ich will und außer vielleicht diese super fettigen Sachen. Also da wäre ich dann vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, aber das gab's ja jetzt nicht.
Mhm. Medizinische Betreuung oder so, aber du hast gesagt, war gar nicht nötig, keine Stürze groß gesehen. Also bis jetzt hast du mir keinen Grund geliefert, außer meine eigene Faulheit, warum ich da nicht mal starten sollte, muss ich gestehen.
Ja, ich gucke gerade so meine eigenen Notizen von diesem Jahr durch und da wäre vielleicht eine Sache, dass die Strecke, die war teilweise, also der Straßenbelag, der war teilweise doch ein bisschen ruppig. Also da war ich dann doch recht froh, ein Mietrad zu haben und nicht mit meinem eigenen Rad da durch die Löcher fahren zu müssen. Also da war dann teilweise, war der Asphalt dann doch nicht ganz so ideal. Aber naja, gut, das war wirklich nur ab und an.
Ja, und wenn das der größte Kritikpunkt ist, das muss man ja dann mal andersrum sehen, weißt du, dann, wenn das Schlimmste ist, was einem hinterher einfällt, dann kann der Rest ja wirklich nur gut gewesen sein.
Ja.
Eine Woche Urlaub hast du noch hinterher dran gehängt, ja, und dann. Wow. Es klingt alles, klingt eigentlich alles zu gut für mich. Wie viel hat dir das, wie soll man sagen, das Pressekorps von M312 dafür bezahlt, dass du in Deutschland so schön Werbung für sie machst? Oder kommt das jetzt im Nachhinein?
Ja, bis jetzt noch nichts.
Bis jetzt noch nicht?
Sollte ich mal anklopfen.
Ja, wir schicken denen den Link und dann sollen die mal hier ein bisschen was für dich da tun. Schön. Ja, ich glaube, also mal sehen, wie das im kommenden Jahr wird, so grundsätzlich. Also da bist du ja auch jemand, der quasi mir anderthalb Jahre voraus ist mit der Erfahrung, mit kleinem Kind, Training und so weiter. Mal schauen. Also vielleicht sehen wir uns ja vielleicht nächstes Jahr. Aber planst du da nochmal zu starten? Hat sich jetzt so irgendwie mitgerissen oder so auch mit Urlaub verbunden? Oder sagst du jetzt mal zu neuen Gefilden?
Also ich könnte mich natürlich wieder ins gemachte Nest setzen und das einfach nochmal machen nächstes Jahr. Mhm. Ich würde allerdings auch mal gerne irgendwo anders starten. Also da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, weil ich denke, in Italien, da gibt es auch einige schöne Veranstaltungen.
Absolut, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich kenne mich natürlich jetzt in diesem Langstreckenbereich, in dem du da unterwegs bist, auch nicht so gut aus. Aber mit Sicherheit wird es ähnliche Veranstaltungen auch sehr, sehr schön in Italien geben, klar.
Ja.
Einmal um Sardinien oder Korsika oder sowas, wobei Korsika ja wieder Frankreich ist. Mit Sicherheit.
Ja, jetzt ist die Frage, wie das um diese Jahreszeit ist, also so April, ob es da dann schon solche vergleichbaren Veranstaltungen in anderen Ländern gibt. Naja, muss man mal gucken.
Muss man, das, keine Ahnung. Vielleicht hat ja auch irgendein Hörer, einer der Hörer Tipps, ne? Also wo es, ich sag mal, 250 plus x Kilometer im Frühjahr in Italien gibt, also für Rennen, für Veranstaltungen für dich.
Ja, das wäre toll.
Ne? Also immer, ja, dann muss ich das halt alleine machen im kommenden Jahr oder in zwei Jahren oder wann auch immer. Muss mich, aber wir würden uns wahrscheinlich eh nur an Start und Ziel maximal sehen. Und ich würde dich dann im Ziel empfangen, weil ich zwischendurch abkürzen musste. Nee, Christian, ich hab dich eben überholt. Hast du dich gesehen, ne?
Ja, genau.
Könnte man das machen? Oder kriegt man dann irgendwie so einen Sticker auf die Brust oder einen roten Punkt auf die Stirn, dass man abgekürzt hat?
Ich weiß nicht, ob du so einen Brandstempel wie auf dem Pferdegestüt bekommst, von wegen, der hat M167 nur gefahren, kann schon sein.
Es wäre auf jeden Fall eine super Methode, Mitstarter zu betreuen und zu sagen, ja, ich habe an der Verpflegungsstation nicht durchgefahren, als du halt gemacht hast.
Ja.
Vielleicht muss ich da mit Markus hin und mach das. Das ist ein großer Spaß.
Ja.
Vielleicht gehen wir noch kurz auf das andere Rennen ein, deutsche Rennen, wo wir auch kurz drüber in Kontakt waren, wo du in Pfingsten gestartet bist. Mach mir das doch auch mal ganz so in zwei, drei Sätzen noch schmackhaft.
Der Rhön-Radmarathon.
Genau.
Schmackhaft machen. Also das ist auf jeden Fall noch eine Ecke anstrengender. Also,
das ist jetzt das schon mal gut zu wissen.
Das ist jetzt so das Erste, was mir jetzt direkt durch den Kopf ging. Also das war wirklich hart, muss ich ehrlich sagen. Also das sind ja irgendwie 248 Kilometer und dann so um die 4800 Höhenmeter. Mhm. Und da ist es wirklich so, da gibt es nicht irgendwie ab Hälfte der Strecke einen Punkt, wo es dann nur noch relativ flach weitergeht. Da ist die ganze Zeit auf und ab angesagt. Mhm. Und das ist, also ich fand es dieses Jahr als recht anstrengend. Da bin ich letztes Jahr auch mal mitgefahren.
Das war das Hitzejahr, ne?
Genau, da war das letzte Jahr, da war es teilweise in den Anstiegen über 40 Grad heiß. Und das war ganz interessant, weil das ist natürlich auch die Streckenführung durch relativ ländliches Gelände. Und dann hast du da irgendwelche Wiesen neben dir und halt auch so Kuhtränken. Und da kann man sich jetzt vielleicht schon denken, dass da einige auf die Idee gekommen sind, sich dann da ihren Durst zu löschen. Oder halt.
Ach, Quatsch.
Ja, klar. Also das war jetzt nicht, es gibt ja verschiedene Kuhtränken. Also ich bin jetzt nicht so der
Kuhtränkexperte.
Ja. Es gibt ja einmal diese Dinger, hat vielleicht der eine oder andere schon beobachtet, wo man, wo die Kuh das ihre Schnauze aufsetzt und dann diese Mechanik nach vorne presst und dann wird da durch Wasser rausgepumpt. Sowas meine ich jetzt nicht, sondern das waren dann mehr so wie so eine Badewanne, so große Behälter. Und da konnte man sich dann natürlich auch reinlegen, wenn einem zu heiß war. Und das haben einige auch gemacht. Das war wirklich super.
Ich frage mich gerade, was ich schlimmer finde, daraus zu trinken oder sich da reinzulegen?
Ja, oder beides zu tun. Ne? Ja. Wenn einer drin liegt, trinkt der nächste raus. Ja, wenn das so heiß war, also das war wirklich extrem. Also bei diesen Temperaturen da in Anstiege zu fahren, diese Distanzen, das ist echt nicht so einfach. Aber das war dieses Jahr besser. Also da war es lange nicht so warm. Das waren irgendwie nur so bis 18 Grad. Unterwegs hat es noch einmal kurz geregnet. Das war aber auch halb so schlimm. Und also von dem Wetter her war es eigentlich echt gut. Mhm. Ansonsten auch ein recht großes Starterfeld. Und da wird auch wirklich gut, sehr rücksichtsvoll gefahren. Und kann ich eigentlich auch nichts negativ drüber sagen. Das Interessante an der Runde ist vielleicht auch noch, dass da gibt's, man hat hier eine Option. Und zwar kann man so einen extra Schlenker drehen. Das war irgendwie so 20 oder 30 Kilometer vorm Ziel. Da wird mal vor die Wahl gestellt, willst du den ultimativen Röhrenradmarathon fahren, dann musst du jetzt links abbiegen. Und das sind dann irgendwie noch 10 Kilometer mehr. Also dann sind es diese 248, ansonsten wären es halt 238. Mhm. Und 10 Kilometer mehr und 300 Höhenmeter mehr. Und ja, wenn man dann noch dazu in der Lage ist, diese Option sich durch den Kopf gehen zu lassen, dann... dann lässt man sich halt auch sowas ein. Und letztes Jahr habe ich das zum Beispiel nicht gemacht. Da hat mich die Temperatur total fertig gemacht. Dieses Jahr war es allerdings noch drin. Und wenn man dann da, wie gesagt, links abbiegt, öffnet sich vor allem eine Straße, die schnurgerade ist, mhm, ungefähr 2-3 Kilometer weit einsichtig und so langsam in der Steigung steigt. Also das, okay, ist wirklich... Man guckt da wirklich geradeaus diese Straße entlang, die irgendwo in den Baumwipfeln endet, und die Steigung, die nimmt halt so langsam zu. Maximalpunkt war die irgendwie 14% steil, und da quält man sich dann da hoch. Oben gibt es dann zur Belohnung einen Stempel, und im Ziel bekommt man dann für diese extra Schleife eine Medaille. Also okay, ist auch irgendwie so ein schönes Andenken mit dabei.
Und das hatte ich dann am Ende nochmal, also, und dann kommst du oben an und hast dann diese 300 Höhenmeter und kannst dann nochmal fünf Kilometer nach Hause rollen sozusagen.
Ja, so ungefähr. Okay. Danach kommt nochmal so ein kleiner Hügel, aber das ist nicht mehr ganz so wild.
Ja, aber da, und dann ist man komplett zerstört.
Ja, das ist immer das Interessante. Also ich hatte eigentlich dann auch angenommen, dass ich dann überhaupt nichts mehr drauf habe, aber dann kam doch nochmal Motivationsschub in Form des Tour-Teams. Also Tour-Team heißt vom Tour-Magazin, vom Tour-Radsport-Magazin, mhm, die haben ja auch so ein eigenes Team, die sind mit Bulls-Rädern unterwegs, und die habe ich dann da irgendwo getroffen. Mhm. Und die zogen dann da geschlossen relativ schnell ihre Bahn, und da habe ich mich dann dran gehängt, und die letzten 20 Kilometer in Highspeed bin ich quasi ins Ziel geflogen.
Okay.
Und ja, das hätte ich nicht gedacht, dass ich dazu in der Lage gewesen bin, obwohl ich da nur hinten im Schatten rumgelutscht habe. Ich musste nicht nach vorne, Gott sei Dank. Aber da waren dann halt doch noch ein paar Hügel drin, und es war wirklich dann doch nochmal ganz schön anstrengend, aber es hat total Spaß gemacht.
Also den kannst du im Prinzip auch empfehlen. Ja. Aber das geflügelte Wort Pfingsten startet man in Bimbach. Bimbach heißt es, ne?
Ja, genau.
Ja, ich glaube, die Veranstaltung ist auch eine, die sich über sehr, sehr langen Zeitraum, ich glaube, die gibt es auch schon 25 Jahre oder 20 Jahre oder so etwas. Mhm. Das finde ich immer sehr schön, wenn sich Veranstaltungen nach oben arbeiten und von ganz klein immer größer werden sind und nicht irgendwie so aus der Retorte heraus aus dem Boden gestampft werden.
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch Veranstaltungen mit so einer Distanz. Also teilweise sieht man das ja bei den ETFs, da nimmt das immer mehr ab, dass die langen Distanzen angeboten werden. Mhm. Also so habe ich das zumindest beobachtet.
Musst du in eine Stadt wie Köln ziehen? Wir haben hier mindestens, wenn ich es richtig erinnere, 4 Marathons von je 250 Kilometer im Jahr.
Okay.
Ich komme zwar nie dazu, oder bin zu faul, kann man so, ja, oder so sehen, aber wir haben hier noch sehr, sehr schöne Veranstaltungen, und die ich auch sehr empfehlen kann. Ne? Also wer weiß, im kommenden Jahr, wenn sich das hier auch alles so beruhigt und einspielt, vielleicht lade ich dich ja dann mal ein zu einer RTF, zu einem Marathon hier in Köln.
Ja, das wäre doch was. Ich bin auf jeden Fall diesen Monat noch in Köln.
Ach.
Ja, da gibt es ja auch noch so eine berühmte Veranstaltung.
Ach, du bist auch beim, das hatte ich, ach ja, stimmt, das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Bei Rund um Köln startest du auch.
Ja, genau.
Ah, ja, da müssen wir uns noch zusammensetzen, wenn das klappt. Das ist ja in 10 Tagen genau.
Ist es schon so früh, echt? Ja, übernächstes Wochenende, ja, genau.
Ja, in 10 Tagen. Also, Wetter wird schön. Ja, es ist dieses Jahr die 99. Veranstaltung. Das hat mir noch ein kleines Vögelchen gestern gezwitschert. Mhm. Und es wird eine Streckenänderung geben im Vergleich zum Vorjahr. Also, Tipp vom Pro, guck dir nochmal die Erläuterung genau an.
Okay.
Und ansonsten wird es genauso schön wie all die anderen Jahre auch. Ja, dann sehen wir uns ja vielleicht nächste Woche.
Ja, genau.
Gut, und dann danke ich dir für die Sendung. Vielen Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Gebt dem Christian mal nettes Feedback, damit er sich freut. Und wer weiß, vielleicht berichten wir dann von irgendeiner anderen Veranstaltung wieder. Vielleicht machen wir nach Rund um Köln.
Ja, das wird sich anbieten.
Genau. Ja, alles klar. Dann tschüss.
Jo, tschüss.